Ich hätte ja laut vorlesen sollen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS. Wir sind in der 15. Folge der 14. Staffel. Wir besprechen gerade das Buch Die dunklen Geheimnisse von Heap House und sind da gerade in Kapitel 19 mit dem Titel Eine marmorne Kaminumrandung. Claude Ironmongers Erzählung wird fortgesetzt. Und wie üblich beginnen wir mit der Beschreibung des Bildes, das wir sehen.
Mhm.
Und wir sehen die Matriarchin Omarbal Olive Ironmonger, die vor ihrer Kaminumrandung steht mit einer, wie hieß es jetzt?
Frau?
Ja, aber es hat so einen besonderen Namen. Eine Karyatide
ja.
Im Hintergrund. Was das genau ist, werden wir noch erfahren.
Ja, finde ich gut. Hast du es nachgeguckt?
Ja, ich habe es nachgeguckt. Mhm. Genau, die ja im Kapitel auch beschrieben werden. Und auf diesem Bild ist ein Fehler.
Oh, hey, okay.
Nicht nur...
Ach so, die ist lebensgroß, die Marmorstatue.
Genau, dass die Marmorstatue nicht wesentlich größer ist als die Oma... Sondern die Oma trägt nur noch zu wenige Ketten.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es ja halt früher.
Weiß ich nicht.
Du weißt, also
vielleicht meinst du, dass sie für jedes Jahrzehnt, das sie lebt, hat sie eine Kette mehr.
Ja, oder für jedes Jahr und oder das, keine Ahnung.
Und das war mit 60 und dann später war es, ist sie 100.
Ja.
Das kann natürlich sein.
Und bei der Marmorstatue, das kann ja einfach sein, dass die Oma steht halt sehr viel näher am Bild.
Dass es perspektivisch ist.
Ja. Aber die Marmorstatue, die macht so, also die hat so, guckt so in die Ferne, die hat ihre Hand an der Stirn und die Oma, die macht gerade,
so,
tut ein Eid sprechen,
ich hätte
oder?
Das Gefühl, es fühlt sich, sieht eher aus, als hätte sie so auf dem Kopf. Nicht so zum Gucken, das macht man eher über die Augenbrauen, aber die hat's ja wirklich auf dem Kopf drauf, da gucken ja sogar noch Haare drunter durch.
Ja, aber was macht man da? Kratzt sie sich gerade im Kopf oder was macht die?
Vielleicht. Oder sie hält die, was ist das, diese Schüssel mit dem Yogamatte oben drauf oder was das ist. Hält sie fest.
Ja, die steht auf jeden Fall komisch da, diese Statue. Und die Oma steht auch, also die singt gerade die National oder hört gerade die Nationalhymne oder so.
Ja.
Die hält so ihre Hand auf ihrem Herz.
Das ist ja eigentlich die falsche Hand, oder?
Die ist halt... Die
rechte
ist halt eine Ironmonger. Die haben einfach alles andersrum. Die hat halt ihr Herz rechts und nicht links. Links und nicht rechts. Nee, andersrum. Hey, man macht doch die rechte Hand.
Ja, ich hab's gerade. Ja, Entschuldigung.
Das stimmt doch voll.
Ja, Perspektive ist manchmal
schwierig. Ja, die guckt dich an, Peter. Ja.
Wusstest du, dass es Leute gibt, für die ist rechts und links genauso intuitiv wie oben und unten?
Wie meinst du das?
Also ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben so, naja, rechts und links ist doch völlig, völlig intuitiv, was wo ist. Das ist genauso Orientierungssinn wie oben und unten. Du weißt immer, wo oben ist, du weißt immer, wo unten ist, du weißt immer, wo links, immer, wo rechts ist.
Aber auch aus anderen Perspektiven, meinst du?
Ja, anscheinend.
Also inzwischen, also früher nicht, aber inzwischen kann ich das auch. Also ich habe eigentlich kein Problem mehr damit, rauszusehen, dass das gerade Oma ihre rechte Hand ist. Ich war mir gerade nur nicht mehr sicher, mit welcher Hand man eigentlich die auf die Brust legt, um die Nationalhymne zu singen. Deswegen habe ich mich ein bisschen verwirren können, aber...
Ja, Entschuldigung.
Aber also, wie gesagt, früher hatte ich so das auch, aber inzwischen nicht mehr. Ich glaube, das ist auch Übungssache tatsächlich.
Mir fällt es auf jeden Fall inzwischen auch deutlich leichter. Ich muss auch immer das L machen, um zu gucken, was bei mir rechts so klingt. Aber gerade zum Beispiel auch, wenn man so im Kreis ist und Bewegungen nachmacht.
Ah, ja.
Und alle machen eigentlich das Gleiche.
Ja.
Dann tendiere ich auch dazu, dann eher mein Gegenüber zu spiegeln.
Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also ich spiegel auch, aber weil es mir dann einfach leichter fällt. Aber, ich glaube dann nicht, dass die gerade ihre rechte Hand hochstreckt, aber ich finde es halt leichter, dann meine linke hochzustrecken, weißt du, ich meine?
Ja, okay, ja.
Weil das, wenn du vom Spiegel tanzt, ist es ja auch so. Das ist, glaube ich, dann so dieses, wenn du dich im Spiegel anguckst, macht das ja auch immer das Gleiche, weißt du. So. In dem Sinne mehr. Aber ich meine
ja, ich muss dann schon immer kurz überlegen, ob's welche Hand es gerade ist. Ich kann es dann quasi, wenn ich es dann auf meine Perspektive umdrehe quasi.
Ja.
Dann kann
ich es,
wenn
es gewollt ist, dass es dann gleich ist. Ja.
Ja.
Aber es gibt ja zum Beispiel so mit Norden und Süden und das Ganze, dass es ja einfach Kulturen gibt, die einfach damit arbeiten und für die das ganz normal ist und für die ist das eine ganz normale Richtungsangabe. Oder die eine innere Landkarte haben, weil die einfach damit das arbeiten und leben. Und deswegen ist das für die ganz normal, wie für uns rechts und links oder so. Ja. Also es gibt ja afrikanische Kulturen, die sagen nicht, okay, das Ding steht rechts von dir, sondern das Ding steht im Norden von dir. Und die wissen immer gleich, wo Norden ist.
Wo Norden, ja, das ist nördlich, ja.
Weil die einfach das von Anfang an gelernt haben. Ja. Und das macht auch für die mehr Sinn, also so wirklich, weil wenn du sagst, es ist was im Norden von dir, dann ist es ja egal, wie du gerade stehst, es ist wo immer im Norden von dir.
Ja, ja, klar,
wenn ich sage, es ist rechts immer von dir, dann drehst du dich um und plötzlich ist halt links von dir oder so.
Ja, also das stimmt.
Ja.
So eigentlich viel logischer, ja.
Zum Thema. Wir sind wieder mal noch nicht mal im Kapitel gelandet.
Ich hab's noch mal zusammengefasst.
Und wir wissen, wir haben nämlich ein echt sehr langes Kapitel vor uns.
Und wir sind sehr spät langes dran.
Wir sind sehr spät dran. Oh mein Gott.
Wird eine spannende Folge. Also, dieses Kapitel handelt aus der Sicht von Klot, der jetzt seinen grauen Flanell endlich tragen darf und endlich seine Hosen kriegt, beziehungsweise so glücklich, weiß er auch noch nicht, ob er da so glücklich drüber ist gerade. Und er geht dann eben zu seiner Oma, zu der Oma Ball, Olive Eilmonger.
Oma Ball.
Und, ja, spricht mit ihr. Dann kommt die Piggott rein und flüstert der Oma was, woraufhin die Oma dann nochmal energischer, sag ich mal, auf den Klot einredet und mit ihm spricht und ihn dann nach dem Gespräch, nachdem sie ihn darauf eingeschworen hat, dass er sich für die Familie einsetzt und die Familie das Wichtigste für ihn ist, geht er zu Tummis, weil er ihn sehen will und sich mit ihm freuen will und sieht dann da eine Ansammlung von Menschen und denkt, ah cool, der hat auch seine Hosen bekommen, oh das ist ja schön. Dann möchte ich mit ihm feiern und ja, leider erfährt er, dass er nicht seine Hosen bekommen hat, sondern dass verschwunden ist. Und er schnappt sich das Geburtsobjekt von Tummis, um zu überprüfen, ob es noch spricht. Und leider ist es stumm. Und damit weiß Klot, dass Tummis tot ist.
So viel zu meiner Hoffnung, dass er noch lebt.
Ja, ich hoffe, dass es einfach gerade nichts gesagt hat.
Dass es einfach auch traurig ist. Oder es ist so mit Verwandeln beschäftigt.
Weil es gibt ja öfter mal Geburtsobjekte, die lange Zeit nichts sagen. Deswegen glaube ich, dass es einfach nicht reagiert hat. Das kann ja immer noch sein.
Bestimmt.
Und dass er dann irgendwann vorm Spiegel steht, vor der Vitrine steht, vor der kleinen auch noch.
Vor der Selbstmordvitrine, gell? Das ist so der Hammer. Yeah. Die sind solche Arschlöcher, alle.
Ja.
Yeah. Oh.
Aber dass er dann vor der Vitrine steht, um zu trauern, und dann hört er auf einmal den Namen. Und dann weiß er, okay,
was. Er lebt noch, lasst uns rausgehen.
Oder dass halt auf einmal ein Kind in der Vitrine sitzt.
Oder das. Das wäre natürlich noch extrem witziger. Ja. Gut.
Ja, genau.
Sollen wir dann mal wirklich anfangen mit dem Kapitel?
Dann starten wir, genau. Also eben, Klot ist noch im Krankenzimmer, hat eben noch seinen James Henry auf dem Schoß und bittet diesen um Verzeihung und sinniert dann darüber. Ja, voll. Hab ich auch gedacht, also, wie hat der es geschafft, so zu werden in so einer Familie?
Weil sie ihn ignoriert haben.
Das, ja.
Das ist die einzige
weil,
Möglichkeit.
Weil er so egal war. Ja.
Ja, ich meine, egal war er ja eigentlich nie. Die wussten ja von Anfang an. Aber sie haben ihn ja so behandelt. Genau, und deswegen, dem haben sie die... Der hatte das... Glück ist jetzt blöd, glaube ich, zu sagen. Aber schon irgendwie, dass er so ein Außenseiter war eigentlich.
Ja. Und es sind nie dann auch darüber, was er werden wird für einen Gegenstand.
Oh, das fand ich auch cool.
Ob er etwas Schönes und Großartiges wie der Abendstern oder etwas Nützliches wie ein Kolben wird.
Ja, ein Abendstern, weil ich da überhaupt keine so, keine Ahnung.
Ja, werd
also
mal.
Also er ist nicht bescheiden. Sag mal so.
Nee, das ist nett. Wäre aber auch eine Katastrophe, wenn er zum Abendstern
wird. Wenn er zum Abendstern wird.
Wow. Ja.
Aber wie er es dann auch cool findet, dass, sagt so, spricht für dich, dass du ein Badewannenstöpsel bist, weil
ja,
voll praktisch.
Und voll. Dann
so, oh scheiße, aber eigentlich wolltest du ja
kein
Badewannenstöpsel werden. Und ob er ein rundes Gesicht hat. Ach ja. Genau. Peter?
Ich bin gerade...
Hallo?
Ich bin am Abendstern gerade hängen geblieben.
Warum?
mit meinem Kopf.
Okay. Gut, bist du jetzt wieder...
Ist nicht der Abendstern gar kein Stern, sondern die Venus?
Doch, ja. Ein Planet.
Ah, okay. Ja.
Kennst du wie der Morgenstern?
Ich hab nämlich gerade überlegt, ob's... Also, ich glaube, wenn es ein Stern wäre, wäre es noch schlimmer, aber ich glaube auch, wenn die Venus ist auf einmal da.
Außer er wird zu einer Statuen-Venus.
Ah. Oder zu der Venus-Blume.
Ich störe ein bisschen langsam, Peter.
Hey, es ist schon spät, okay? Ich habe nicht viel geschlafen die letzte Zeit.
Oh Mann, oder wir haben wieder so extrem lange, wie heißt es, Pausen?
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube auch nicht, du hast gerade ziemlich gleich geantwortet. Okay, du bist einfach nur langsam.
Ich habe extra schnell geantwortet. Ich habe extra schnell geantwortet, weil ich verhindern wollte, dass wir es wieder, das muss gleich wissen. Okay, auf jeden Fall. Ja, überleg dann eben auch noch, dass er nicht unbedingt ein Badewannenstöpsel sein wollte. Der James Henry, und er wird am liebsten wahrscheinlich bei seinen eigenen Leuten, bei seinen eigenen Habseligkeiten wohnen, und er fragt sich auch, wie er aussieht, ob er ein rundes Gesicht hat oder ob er sich das nur vorstellt, weil er halt ein Badewannenstöpsel ist. Und ja, er wünscht sich, es wäre nicht wahr, was er erfahren hat.
Ja.
Und ja, genau. Er soll das Zimmer eben verlassen, weil er soll raus aus dem, was ist er, immer noch in der Krankenstation.
Ist in der Krankenstation, ja.
Und überlegt, was er dann eben macht. In diesem Gefängnis mit den ganzen, wo die ganzen Menschen, die in Objekten feststecken, sich bewegen. Und dann kommt er eben auf die Schachtel Streichhölzer und ihm fällt die Lucy wieder ein.
Oh ja, das fand ich auch süß in dem Kapitel.
Und ist dann ganz traurig, dass er weggeschickt wird und dass er eigentlich stolz drauf sein sollte. Und wäre es früher passiert, wäre der Großvater früh gekommen, dann wäre er auf der Stelle mit Freuden gegangen, aber jetzt eben nicht, weil jetzt hat er die Lucy und...
Es muss ja so bald gehen.
Es muss er mit dem Zug fahren.
Mit dem Zug fahren. Und dann verabschiedet er sich von seinen Knien und von seinen Waden und von seinen Schienbeinen.
Ja...
Das fand ich, das und ist meine Lieblingsstelle. Das
okay.
Eben, früher wäre ich überglücklich gewesen. Ich hatte mich so danach gesehnt, meine graue Flanellhose auf der Haut zu spüren, sie zu betrachten und mit männlichem Stolz zu sagen, Fischgrätmuster.
Ja.
Sagst du das auch immer mit männlichem Stolz, Peter?
Ich habe, glaube ich, das Einzige, was ich je in Fischgrätmuster getragen habe, waren meine Hosenträger.
Und hast die mit männlichem Stolz getragen, wie gesagt,
natürlich habe ich die mit männlichem Stolz getragen und gesagt, Fischgrätenmuster.
Das ist so gut.
Ich glaube, das ist unausweichlich, das ist ein Naturgesetz.
Ja, sobald man, das, so, man also als ich die mal ausgeliehen hatte und die getragen habe, habe ich auch mit männlichem Stolz Fischgrätenmuster gesagt.
Ja, das weiß ich noch.
Fischgrätenmuster.
Und eben, was eben ja immer wieder, was er da immer wieder sagt, ist ja dieses, aber jetzt nicht mehr, das taucht öfter auf.
Ja.
Und überlegt dann nochmal, ob vielleicht der Großvater doch recht hätte und James Henry ein Tyrann wäre, der ihn dann, wenn er ein Gegenstand wäre, zwicken und zwacken würde.
Ja.
Und eben sagt dann, er müsst endlich eigentlich anfangen, sich zurechtzumachen, weil er ja zu Großmutter muss und die große Dame und Herrin der Kaminumrandung. Und dann wird er ins Sofazimmer gehen und da endlich die Lucy wieder treffen.
Die ja jetzt nicht mehr in Gefahr ist. Oh Gott, ja. Klott. Der hat so viel falsch in diesem Kapitel. Oh.
Mhm. Sie müsste keine Angst mehr haben.
Also, und was mir in dem Kapitel dann auch aufgefallen ist, wie abhängig die von ihren Geburtsobjekten sind. Also erstmal, also
ja, voll.
Wirklich, wenn du das verlierst, die machen sich ja, ich meine, klar, es ist vielleicht auch blöd, wenn du die Krankheit, die Frage ist halt, wie wahrscheinlich das ist, dass man die Krankheit bekommt und zum Gegenstand wird.
Gut, vielleicht war das bei denen einfach so, dass die sonst alle gekriegt hätten.
Ja, weil an sich auch die Oma, also die können ja einfach nirgends mehr hin. Wie gemein ist das denn bitte?
Das ist schon, also da werden wir nachher zu der Stelle kommen, das ist ja brutal.
Ja, genau.
Aber genau.
Okay, das kommt meine nächste Lieblingsstelle.
Das ist meine Lieblingsstelle. Okay. Weil jetzt, also erstmal sagt er dann eben, er entschuldigt sich noch bei Alice Hicks.
Ja.
Und sagt, oh Gott, das bin ich nur für ein Mensch, aber er kann Lucy halt nicht im Stich lassen. Und ja, das war ihm einfach dann wichtiger sozusagen, das war das Wichtige. Und dann zieht er eben seine Hosen an oder überlegt, was passiert, wenn er seine Hosen anzieht. Und ich lese es einfach vor, weil es ist einfach geniale Stelle.
Ja.
Fand ich sehr gut. Halb rechnete ich damit, dass mir vielleicht im selben Moment, wenn Klotthaut von Graum von Flanell berührt wurde, ein Schnurrbart wachsen könnte. Dass ich plötzlich einen Backenbart und Koteletten haben könnte. Dass ich mit Anzug bärtig und behaart sein könnte, wie so viele der Stadt Ironmongers, die sich einen derartigen Bart zulegten, dass ihre Gesichter eferüberwucherten Häusern glichen. Wollte ich das? Wollte ich wirklich so bärtig sein, dass mein Pelz zu einem Zaun zwischen mir und der Welt würde? Wollte ich wirklich eine so lange und dichte Behaarung im Gesicht, dass Lucy Pennant, falls sie mich wieder küssen wollte, mit einer Sense kommen müsste, wie vor Zeiten der Prinz in dem Märchen Dornröschen? Denn sie würde in dem Zimmer, in dem sie mich fände, zunächst nur einen Wald aus Haaren sehen. Es gab nur eine Möglichkeit, um all das herauszufinden.
Es ist so gut. Vor allem, dass er auch, also in seiner Vorstellung ist ja die Lucy der Prinz, der ihn retten muss,
ja,
aus seinen Haaren.
Aus seinen Barthaaren. Und auch das, diese Eskalation von, ja, mir wächst ein Bart,
ja,
zu, der ganze Raum ist voller Barthaare, wenn ich einen Bart habe.
Der ist schon so cool. Und dann kommt also einfach, er zog seine Hosen an, als müsste er sich die Beine abschneiden. So,
ja.
Boah, der will eindeutig nicht diese Hosen anziehen.
Und er fragt sich, er hat die Hosen an, hat seine Kindheit abgelegt und überlegt, ob er sich jetzt irgendwie besser fühlt oder stärker oder aufrecht und unüberwindlich von Geburt, überlegen von Geburt.
Muskulös und sagt,
nee,
tief beeindruckt.
Nö, er fühlt sich eigentlich wie immer, nur dass es ein bisschen wärmer war.
Ja.
Und dann überlegt aber, ja, das Flanell muss erst mal
in ihn eindringen.
In ihn eindringen. Boah. Und sein Kammgarngewebe im Blut und seine Fäden schlängeln sich durch ihn hindurch und naja.
Dann,
wo er sagt, dann war ich fertig und Hemd, Maschettenknöpfe, Schuhe, Weste, Jackett, Haare gescheitelt, noch kein Bart.
Ja.
Und ja, dann macht es sich auf zur Oma.
Oma
und damit beginnt schon das nächste Unterkapitel. Und zwar heißt das Blut und Marmor. Und er macht sich eben auf den Weg vom Krankenzimmer und wird dann von den Pflege-Ironmongers, die sich schon von ihm verbeugt haben, weil er sehr lange Hosen trägt. Und die eine will ihm sogar applaudieren, aber wird dann von der Oberschwester daran gehindert. Und der Ash ist halt eine, mit den Hosen, eine bedeutende Erscheinung, die Schrecken und Respekt ausstrahlte,
finde ich auch. Ja, kränklich, aber vollständig erwachsen. Oh Mann.
Und ja, manche von seinen Vettern starren ihn schon so verblüfft an, als hätten sie noch nie lange Hosen gesehen. Und das fühlt sich schon gut an,
sagt
er dann. Und geht dann eben zum Großmuttertrakt und wurde auch schon erwartet, weil sonst würde er gar nicht reingelassen werden. Und dann erzählt er ein bisschen so die Geschichte von der Oma.
Die ist brutal.
Die ist echt brutal. Also sie wurde geboren und da war schon ganz klar, sie soll die Frau werden, eben vom Großvater, vom Erbe quasi, vom Urgroßvater Artwald. Und damit es keine Komplikation durch eine Frau und keine weibliche Störung der Macht gibt, hat er sie quasi dann, der Artwald, gezwungen, in diesem Raum für immer zu bleiben, indem er ihr diese große marmorne Kaminumrandung zum Geburtsobjekt gemacht hat.
Ja. Yeah.
Und das ist schon.
Und damit ist sie in diesem Zimmer, sie hat dieses Zimmer noch nie verlassen, sie ist da einfach eingesperrt.
Ja. Sie ist geboren worden, wurde da reingetragen und dann war sie da für immer.
War's das. Ja. Jetzt kannst du deine Karyatiden erklären.
Achso, genau, dann haben sie die. Moment. Ja. Das Geburtsobjekt dann eben reingetragen noch. Und einer ist dabei sogar gestorben, anscheinend.
Ja.
Weil der so schwer ist.
Zu Tode gekommen.
Und da eben dieser Sims von dieser Kaminumrandung wird eben getragen von zwei vollbusigen Karyaden. Karyatiden. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn eine Karyatide? Ist es irgendwas Bestimmtes? Und das erste Ergebnis, das mir ausgespuckt wurde bei meiner Recherche, war Skulptur, die eine Frau darstellt.
Ja, ich meine, ja.
Und dachte ich, okay, gut zu wissen. Aber es geht noch weiter. Das ist nämlich eine Skulptur, die anstelle von Säulen oder Pfeilern bei Portalen oder Fassadengliederungen eingesetzt wird und eine tragende Funktion hat.
Ah. Wie heißt das in der männlichen Version?
Das ist eine gute Frage.
Und du weißt die Antwort darauf nicht.
Gibt's männliche Karyatiden?
Also es gibt ja männliche Säulen, oder?
Mensch, dann ist wahrscheinlich
ein Karyatode.
Eine Chore? Nee, das sind auch Frauen.
Und Atlas.
Es ist eine, oh, das könnte nicht sein. Es ist eine spezielle Form der Choren, sind die Karyatiden.
Okay.
Und ich dachte, vielleicht sind Choren dann die
männlichen.
Die allgemein solche Statuen,
ach so,
aber
sind auch Frauen.
Es sind auch Frauen. Also es bedeutet Mädchen oder Jungfrau.
Okay, vielleicht ist es dann eine Frage für nächstes Mal, weil wir haben noch einige Seiten vor uns, Peter.
Ja. Genau. Und eben die anderthalbfache lebensgroße Figuren. Und ja, er erzählt dann eben, dass er ein bisschen geil auf die war.
Ja.
Auf diese hübschen Frauen, die in Marmor eingesperrt waren. Er hat sich immer erträumt, dass sie aufwachen und zu ihm ins Schlafzimmer kommen.
Ja. Yeah.
Und ja, fand ich dann spannend, dass er dann so ein schon damals das Gefühl hatte, die wären irgendwie lebendig. Hat er da das schon ein bisschen wahrgenommen? Und ist ihm da vielleicht dann auch leichter gefallen, das wahrzunehmen, dass da was Lebendes drinsteckt, weil es halt auch menschlich aussieht und es nicht so abstrakt ist, das dann
vielleicht
zu verknüpfen wie bei einem Gegenstand, bei einem reinen Gegenstand.
Ja, vielleicht haben die ja auch geflüstert, weil er hört sie ja immer wieder flüstern. Und vielleicht sind die einfach ein bisschen aufgewacht, weißt
du? Mhm. Ja, ich hab's mir auch gedacht. Und da habe ich mir überlegt, weil es hat ja nur eine Person, also ist ja nur ein Name, der gesagt wird. Aber da hatte ich nämlich kurz die Überlegung, ob das vielleicht zwei, wie wir es ja auch zwei Figuren, dass es irgendwie zwei Menschen sind, die irgendwie das zusammen. Kann
natürlich auch sein.
Zu dem ganzen
Wort. Meine Sofa fragt ja auch immer noch irgendjemand. Also ich habe mal nachgeguckt, männliche Karyatiden sind Atlanten.
Ah, das sind Atlanten?
Ja.
Ah.
Männliche Gebärträger cool. werden Atlanten genannt. Witzig. Oder dachte, männliche Karyatide. Gut.
Aha.
Ja. Ja, cool. Also ich glaube, es könnte schon sein, dass es zwei sind, ja.
Oder vielleicht ist auch eine davon schon gestorben oder so. Und spricht deswegen nicht. Das wäre auch traurig.
Das wär sehr traurig. Stimmt. Vielleicht hatte die Großmutter mal einen Zwilling. Oh Gott, nee, es wird's komisch. Machen wir weiter. Großmutter hat viel Zeug in ihrem Zimmer.
Genau. Weil sie ja ihr ganzes Leben in diesem Zimmer verbringt und es kein einziges Mal verlassen hat, ist das alles drin, was sie eben braucht. Und dass ihr in diesem Zimmer auch ziemlich scheiße geht manchmal, weil es ich vollkommen verstehen kann.
Aber sie hat ja auch nicht nur das drin, was sie braucht, sondern sie tyrannisiert ja praktisch den Großvater, dass er ja alles bringt, was sie will.
Was sie haben will, ja.
Also an sich wird er doch von einer weiblichen Frau, von einer weiblichen Macht. Ja, Macht und Frau, das ist schon das Gleiche eigentlich. Schon synonym. Ja, genau. Also an sich, genau. Vielleicht sogar mehr, wie wenn sie hätte sich frei bewegen können.
Ja.
Vor allem, dass sie es ja an der Familie auslässt.
Und allen. Also es sagt ja, dass im ganzen Haus ist ihre Präsenz zu spüren, weil sie ständig irgendwelche Leute hin und her schickt und klingelt und macht und tut.
Ja, und sie verteilt die Geburtsobjekte.
Und sie verteilt die Geburtsobjekte, was ja auch nochmal sehr viel Macht ist, die sie damit hat.
Ja.
Die sie ja auch eiskalt ausnutzt.
Die sie ausnutzt, indem sie nur gewöhnlichen Kram verteilt, weil ihre Familie gerade nur so gewöhnlich ist.
Ja, und dem einen halt einen Galgenstrick.
Ja! Der Onkel Patrick. So. Ja. Sie hat das Leben dieses also Mannes vernichtet und Reue empfand sie nicht. Oder als sie dann erstmal erzählt er, dass sie Dinge von Wert aus dem Fenster wirft, wenn sie gerade wieder schlecht gelaunt ist.
Später halt mal ihren Butler.
Und dann ihren Leibdiener, den sie eigentlich lieb gewonnen hatte. What?
Aber, also ja, brutal.
Aber
dass man irgendwann durchdreht, ja. Wenn man, also ich merk's ja schon, wenn ich länger krank bin.
Ja.
Und nicht raus kann. Fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf und ich fange an, echt durchzudrehen.
Aber hast du schon mal deinen Leibdiener aus dem Fenster geworfen?
Also, wenn ich einen hätte. Nee, aber ich war ja auch
nie so lange in einem Raum.
Nie länger als 2 Wochen eingesperrt, sozusagen.
Warst du mal 2 Wochen lang krank am Stück?
Ich war halt hier in, was ja noch schlimmer war, weil ich war nicht mal krank dann, sondern ich war ja einfach nur in Quarantäne.
Ach, Quarantäne, ja, das war
ich auch.
Aber ich war nicht nur in einem Zimmer dann, sondern ich war halt im Haus.
Ja, ja, aber ich meine, da wo ich gewohnt habe, das war jetzt...
Das war halt ein Zimmer, ja.
Ein,
stimmt, Quarantäne,
mehr als ein Zimmer war das ja nicht.
Das war natürlich bescheuert.
Und ich war ja quasi einen Monat am Stück.
Ja, du hast ja da wirklich Talent dafür gehabt, nicht krank zu werden und trotzdem in Quarantäne zu sein.
Also nicht ganz am Stück, ich war zwischendrin 5 Tage draußen, durfte raus und dann musste ich wieder in Quarantäne für 2 Wochen. Aber ja, deswegen, ich kann das schon nachvollziehen und ich denke mal, das potenziert sich halt dann auch irgendwann.
Vermutlich, ja. Ja. Gut, ja. Es ging sogar so weit, dass sie irgendwann ihre Karyatyten verunstaltet hat.
Ja, dass sie ihnen hier, wie heißt's, Falten reingemeißelt Falten
gemacht hat, weil sie zu schön waren und sie wurde irgendwann alt. Sie war eifersüchtig.
Ja. Sie hat sie teilweise abgehängt und teilweise sogar zugemauert.
Ja.
Und ja, er sagt dann eben, er war seit Monaten schon nicht mehr bei ihr und sie hat ihn
barsch
abgefertigt und eine schreckliche Enttäuschung genannt. Und deswegen war ich da verwirrt, weil er sagt dann, meinem Vater hat es hier bei dieser Gelegenheit bittere Vorwürfe gemacht.
Ja.
Aber so nach, also nicht dem Vater direkt.
Bei der Geburt halt, oder?
Naja, aber er sagt, das ist ja das, er hat seit Monaten, hat das ja nicht mehr besucht.
Ach so, ja, in dem
hat es ihm halt
da erzählt, was für ein Arsch
genau,
der Vater ist, aus ihrer Sicht. Ja, ich glaube schon, so, dass es so gemeint war, ja. Weil der Vater war ja auch gleich tot, oder?
Dass er der hat auch nicht viel länger gelebt.
Ich glaube, der ist doch auch ziemlich gleich dann gestorben, oder?
Ja, er hat es ja beide nicht kennengelernt. Ja. Und... Ja, dass sie eben etwas von ihrem Gesicht, von der Mutter, also das haben wir ja schon früher erfahren, dass
die Tochter eben, also
die gestorben ist und dass sie das so bereut hat und eben, dass er eben ein bisschen ähnlich sieht, aber eben nicht genug und es sieht eher aus wie eine schlechte Fälschung oder ein beschädigtes Abbild und hat ihm dann gesagt, sie will ihn nie wieder sehen.
Ja. Ich fand's auch krass, dass sie gesagt hat, ja, es ist schon gut, dass sie ihm Vater und Tafelwische gemacht hat. Weil der hätte sich auch gut selber auslöschen können. Also die ist echt verbittert, diese Frau. Ja.
Und er durfte sich nicht mal ihrem Wohnbereich nähern.
Ja, sie will so tun, als
Verband hat sozusagen. Nicht. Und es sind eher Morkus und Horrid, mit denen sie sich umgibt und auf diese große Stücke gibt und ihnen wertvolle Dinge schenkt und sogar dem Horrid sagt, dass er eines Tages die Geburtsobjekte auswählen wird. Und dass er das genial, diese Aufgabe meistern wird.
Das ist nicht sie, die Horror, das ist Markus
Verlobte. Ach, sie! Stimmt.
Aber
ich hatte das mit dem Kumpel, verwechselt, aber ja, es ist, stimmt, das ist die.
Das ist die Verlobte von Markus.
Dass sie eben das genial machen wird.
Ja.
Und ja, es ist schon da, jetzt klopft er und so leise, dass sie ihn erst nicht hört. Und beim zweiten Mal hört sie ihn dann und er soll reinkommen, sich vor die Schuhe putzen. Und ja, er sieht eben, dass der Raum sich verändert hat sehr, seit das letzte Mal da war. Und sie sitzt in einem Lehnsessel mit hoher Rückenlehne, in dem sie sehr klein wirkt, weil es so riesig ist. Und sie trägt Stiefel, die schon recht abgewetzt aussehen, weil sie damit immer die Dienstmädchen durch die Wohnung schickt, damit wenigstens ihre Schuhe in der Welt umherlaufen können.
Ja. Yeah.
Und hat eben diese Haube auf dem Kopf, die wir auch sehen auf dem Bild, und eben die 10 Reihen Perlen statt die 6 auf dem Bild. Die oberste eng anliegend und die untere steht bis auf den Schoß herabhängend und die sind so schwer, dass sie ihren Kopf nach unten zieht und einen Klot an eine Schildkröte erinnert. Und draußen tobt
der Sturm.
Und da habe ich mir überlegt, ob der Sturm
irgendwie heißt.
Ob der Name also, hat.
Was ist der Name des Windes?
Name des Windes. Ob das zählt ein Sturm als Gegenstand, dann hat er einen Namen. Dann kann er dann den Vielleicht. Sturm beeinflussen, wenn er seinen Namen lernt.
Und hat der Sturm immer denselben Namen? Oder
ändert er sich vielleicht?
Wechselt er seinen Namen und ist deswegen so schwierig, den Namen des Windes zu rufen?
Ja. Yeah.
Auf was spielen wir hier nur an? Ich weiß
der
es nicht.
Der Name des Windes! Von, ich sag dir Vorname, du den Nachname. Patrick?
Rothfuss.
Rotfuß.
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 Rothfuß. Genau, Rotfuß. Bisher leider noch unvollendetes Werk.
Das nervt so.
Das scheint irgendwie zur Zeit. Ja, stimmt, hatten wir sogar. Ich hoffe mal, dass es nicht so enden wird wie beim Klaus Täuber.
Klaus Täuber? Ach so, boah, Peter.
Von letzter Woche.
Ich dachte, du bist jetzt bei J.R.R. Martin, aber nee, du kommst zu Klaus Täuber.
J.R.R. Martin. George R. Martin.
George.
J.R.R. ist John Ronald Royal.
Oh, was, ja, das ist ja auch albern, dass der den nachgemacht hat.
Ja. Der Wenzel R.R. Skowronek. Naja, auf jeden Fall. Genau. Name des Windes, trotzdem geniales Buch.
Ja. Ja. Und auch, wie heißt du das? Mit der, wie heißt sie,
mit der Auri.
Mit der Auri, das ist auch ein super Buch.
Ich glaube, das steht seit Ewigkeiten schon bei mir im Bücherregal. Ich sehe es sogar jetzt von hier aus und ich habe es noch nie gelesen.
Oh, das muss ich machen, das
soll ich eigentlich echt mal machen.
So gut. Das ist, also, das ist so eine schöne Geschichte. Das lohnt sich echt, das zu lesen.
Ja, der schreibt ja auch so genial.
Ja.
Also, ich finde allein schon, er hat ja wie sagt man da?
Weiß nicht.
Auf jeden Fall, er fängt immer jedes Kapitel und beendet jedes Buch Ähnlich. Buch damit, dass er Stille beschreibt.
Ja.
Er beschreibt immer Stille und zwar jedes Mal eine andere Stille.
Ja.
Aber so gut.
Ja.
Beziehungsweise, ja doch, es ist immer die, oder? Es ist immer die Stille.
Es ist die dreiteilige Stille,
Die
dreistimmige Stille, ja, genau. Die alle zum.
Die eine, die alles umfasst.
Zum Quoth gehört.
Ja. Die wichtigste Stille, die alle umfasst und alle einschließt.
Ja.
Oh. Also, allein deswegen lohnt sich schon, das Buch zu lesen.
Ja, und ich habe Hoffnung, dass es weitergeht irgendwann. Ich meine, wir sind nur 10 Jahre über dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum.
Ja, und er hat ja inzwischen auch entschieden, dass er nicht nur ein Buch draus macht, sondern zwei.
Ja, aber das hat er ja schon lange.
Trilogie werden. Und anscheinend ist er ja fertig mit der Story. Es muss es nur noch runterschreiben.
Ja, gut. Das ist, glaube ich, nicht der einfach, der schnellste.
Das ist schon mal ein Anfang.
Ja, gut.
Finde ich. Ich weiß nicht, ob er ein Architekt oder ein Gärtner ist, aber ich glaube, er ist eher ein Architekt.
Okay.
Hast du nicht aufgepasst bei Tollkühn?
Ja, nee, ich anscheinend nicht.
Da erzählt er halt mal, der Ramon, dass es zwei Arten von Autoren gibt, sozusagen.
Ach so.
Es gibt die Architekten und die Gärtner.
Ja.
Die Architekten, die bauen ihre komplette Geschichte auf und planen alles ganz genau und dann schreiben sie es her. Und die Gärtner, die fangen einfach an mit Schreiben und gucken, wo es hinführt.
Ja.
Die lassen es halt wachsen, die Geschichte.
Also ich glaube, er ist zu 1% Architekt und zu 99% Gärtner und das ist das, was ihm gerade den Arsch beißt, weil er nicht weiterkommt.
weil er den 1%, was er Architekt
war, nicht mit Gärtnern zusammengebracht hat.
Ja, und das war das, was er alles schon ins Buch geschrieben hat.
Genau, ja.
Er hat quasi schon festgelegt, relativ genau, was passieren wird und wo es drauf hinausläuft.
Und dann hat er vergessen, das reinzuschreiben. Und jetzt passt es nicht mehr.
Und dann kam er nicht dazu, das alles diese Fäden alle, die er da aufgemacht hat, irgendwie zu was Ganzem zu spinnen.
Das ist ja das Gleiche, was
aber trotzdem
J.R.R. Martin auch passiert ist.
Ja. Gut. Ja, und dem ist, ich glaube, George R. Martin ist halt auch noch passiert, dass er erfolgreich geworden ist zwischendrin.
Ja, und dass er alles andere gemacht hat, nur nicht weitergeschrieben. Aber das macht der Dings auch gerade. Der ist auch
überall
Conventions unterwegs und schreibt nicht weiter.
Nicht nur, dass er nicht weitergeschrieben hat, sondern ich habe das Gefühl, dass er 1 bis 2 Bücher zusätzlich geschrieben hat, reingepresst in die Story, um das alles noch mehr in die Länge zu ziehen und noch mehr Bücher schreiben zu können.
Das weiß ich also nicht. Also der war ja schon relativ weit, als er dann berühmt wurde, oder?
Ja, aber das, ich weiß nicht, ob, ich weiß beim welches Buch das dann war im Endeffekt, das, weil das im deutschen Jahr mehr Bücher sind, es sind immer 2. Aber ich glaube, beim vorletzten, das rauskam, das hätte man komplett weglassen können. Alles, was da drin passiert, war einfach.
Ja,
das weiß leere ich nicht Story. Mehr.
Habe ich schon so lange nicht mehr.
Von meinem hat sich's für mich auf jeden Fall so angefühlt. Yeah.
Gut, wollen wir trotzdem mal weitermachen.
Genau, wir sind schon.
Schon wieder abgeschworfen.
Abgeschworfen.
Geschworfen.
Genau, auf jeden Fall. Genau, der Sturm geht ab, aber die Großmutter scheint den überhaupt nicht zu interessieren, die nimmt gar nicht wahr. Und sie sprechen eben, die Oma sagt, sie möchte einen Kuss.
Ja, das ist schon eine komische Beschreibung.
Ich sag immer noch Oma. Hä? Ja. Das hatten wir ja schon mal, dass Oma eigentlich nicht passt.
Nee, passt gar nicht.
Großmutter.
Es sagt ja auch immer nur Großmutter zu ihr.
Granny, sie nennt das sogar.
Granny, ja. Wenn du mit ihr selber sprichst.
Ja. Und ihm kommt dann ein Geruch nach Alte und Feuchtigkeit entgegen. Ah. Nach etwas Verdorbenem, leicht süßlich, ein wenig muffig. Meine Großmutter.
Ja. Yeah. Und dann küsst er ihre Wange und seine Lippen fühlen sich an, als würden sie die Oberfläche von etwas berühren, das kaum existent ist, als hätte er eine Spinnwebe geküsst. Und dann merkt er noch, dass sie nach Rosenkohl riecht.
Hauptsächlich.
Also.
Ja.
Ich meine, ich mag Rosenkohl, aber der Geruch ist nicht so geil.
Der ist nicht so ein schöner Geruch, ja. Auf jeden Fall setzt er sich dann hin. Und, naja, guckt sich halt um. Und denkt ein bisschen nach über die Augusta Ingrid Ernesta Hoffmann, die eben der Name dieser Statue, den sie immer sagt.
Ja, oder sind echt tatsächlich 2, die Augusta Ingrid und die Ernesta Hoffmann.
Stimmt. Ah ja, klar, das sind ja.
Das sind 4 Namen, ja.
Das sind ja, das sind, stimmt. Das, ja, ich glaube, das ist meine Theorie jetzt. Und ja, sind die dann drüber nach, dass für sie muss man auf jeden Fall siezen und sie ist eine wichtige Person und er kann nicht an sie wie an eine gewöhnliche Augusta denken, sondern sie muss ja was eine bedeutende Persönlichkeit gewesen sein, dass es zu sowas wird, zu einem Gegenstand.
Zu einem markanten Gegenstand.
Und sie fragt ihn dann eben, wann das letzte Mal hier war, und er sagt, oh, das ist schon viele, viele Monate her. Und ja, sagt dann, ich hätte früher kommen sollen, und sagt sie, nee, hätte ich nicht.
Ja,
hätte ich gar nicht erst zur Welt kommen sollen. Aber jetzt bist du hier, und jetzt, also bist du hier, weil ich nach dir geschickt habe. Es war mein Wunsch. Ich wollte dich sehen, bevor du weggehst, um noch einmal einen Hauch von Aris Gesicht zu sehen.
Ja.
Von ihrer toten Tochter. Also, die ist schon echt fies.
Die ist sehr fies, ja.
Und
dann fängt's an, dass er immer die Uhren hört. Da merkt man richtig, wie er immer diese Zeit, dieses Tick-Tack, Tick-Tack.
Und dann immer noch den Sturm, da irgendwas kracht gegen die Scheibe, irgendwas. Und also, oh ja, ich finde auch tickende Uhren ultra nervig.
Ja. Vor allem sind ja mehrere Uhren anscheinend.
Mhm.
Da könnte ich, vor allem wenn du dann schlafen willst, das ist das Schlimmste, was dir dann passieren kann. So eine tickende Uhr. Ja,
total.
Ja.
Das ist echt nervig. Ich kann noch nicht verstehen, wie Leute eine Uhr in ihrem Zimmer haben können.
Eine, die man halt hört.
Ja, eine tickende Uhr.
Ja.
So, ja.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Genau, auf jeden Fall, ja, fragt sie ihn so, hey, du hast jetzt Hosen an, ja, und wie fühlst du dich an? Und dann sagt er ein bisschen kratzig. Und dann sagt sie, du hast deine Hosen bekommen und das Einzige, was du dazu sagen kannst, ist ein bisschen kratzig.
Ja.
Das ist nicht genug.
Aber er beschreibt ja auch noch, dass sie ein reines Ironmonger Blut hat und in ihrer Winkel Ironmonger ist. Also das ist ja nachher auch irgendwie wichtig für sie, dass er eine krasse Abstammung hat. Er ist ja Adel, Ironmonger Adel.
Selbst unter den Ironmongers ist er sogar nochmal.
Ja. Nochmal besonders. Und dann ist der richtig gemein, diese Großmutter, oder?
Zu Pineleppi.
Ja. Also auch, wie sie das ihm reindrückt, dass sie so gewöhnlich ist wie ein Wischlappen. Dass sie unangenehm wirkende Haut hat und dass sie eben Haare auf der Oberlippe hat und auf den Armen. Und fast männliche Bewegungen. Sehr männlich
sich bewegt und sich groß und
keine dick Spur und von keine Harmonie. Anmut. Also wirklich. Und dann so, ja, nee, stimmt, du musst sie heiraten. Also so eine gehässige Frau. Also erstens mal gehässig gegenüber ihr und dann noch gehässig gegenüber ihm. So. Also
gegenüber wirklich. Klott, ja. Na, besser du als ich.
Ja. Und dass so, sie ja, dass okay, sie ihn danke. Überdauern wird. Und der so, ja, ja, klar, das glaube ich auch, Granny.
Davon bin ich überzeugt. Und ja, Klott wird nervös, weil sehr viel Zeug gegen die Fenster knallt. Und ja, sie fragt dann nach seinem Badewannenstöpsel und er fragt, ob sie es sehen will. Und dann sagt sie, pff, bist verrückt, nö, möchte ich nicht. So ein hässliches Ding will ich nicht sehen. Also sagt sie nicht so, aber...
Nee, aber sie sagt ja auch, ey, ich muss ihn nicht sehen, weil ich hab den dir ausgesucht. Also, ich kenn deinen Badewannenstöpsel. Ja, und er sagt daneben
naja, auch... Naja, aber sie sagt ja, natürlich möchte ich ein solches Ding nicht sehen.
Schließlich war ich es, die es für dich ausgesucht hat.
Ja, das ja auch noch, ja, aber...
Ja, also sie kennen das auch.
Sie hat es ja auch, ja.
Und sie hat sich sehr lang darüber nachgedacht, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollte.
weil sie es in dem... Das kann ich aber verstehen auch, dass sie dann ja danach sagt, sie war eigentlich nicht in der Verfassung, ein Geburtsobjekt auszusuchen, so kurz nach dem Tod ihrer Tochter.
Ja.
Aber sie hat sich ja schon was dabei gedacht, erfahren wir ja später. Das
erfahren wir später, ja. Und er denkt eigentlich nur, ach, bald bin ich im Sofazimmer. Ja, ja.
Düdeldü. Hallo, Lucy. Lass nur reden, die alte Frau.
Ja, ja. Ja.
Und ja, sie sprechen dann eben über die Mutter. Und eben, er sagt, dass es ihm leid tut, dass es ihn nie gekannt hat. Und dann kommen eben die Zimmermädchen rein und sagen, hey, ist es okay, dass wir die Fensterläden zumachen? Und dann sagt sie, hey, warum so früh? Und dann, ja, es ist halt nach 7 schon und außerdem der Sturm. Und ja, sie fangen an und müssen dafür aber,
das ist so die Fenster dämlich, oder?
Zu können, die Fenster aufmachen. Was dazu führt, dass der komplette Raum
verwüstet
komplett
wird.
Durchweht wird und verwüstet wird. Sogar der Sturm besaß sogar die Frechheit, selbst Großmutters große Morgenhaube zu zertauschen. Yeah. Also, der schreckt vor gar nichts zurück, der Sturm. Und, ja, schreckliches Getöse. Und dann waren die Läden verriegelt, Fenster zu. Die Dienstmädchen haben alles aufgeräumt wieder. Und gehen da wieder nach draußen. Und dann sind sie wieder allein und sprechen. Beziehungsweise sagt, wird die Oma zeigt
fest,
bisschen
dass der
Unruhe,
Opa nicht kommt, ja.
Weil der Großvater kommt spät, der Zug ist noch nicht gekommen und eigentlich hätte er schon lange da sein müssen.
Ja. Yeah.
Und ja, er ist spät dran, vielleicht wegen dem Sturm, aber eigentlich ist es nicht Ambits Art, sich vom Sturm beeinträchtigen zu lassen.
Ich glaube ja, dass der sehr heftiger nicht mehr Sturm kommt, ist. Der hat.
Ich glaube auch.
Der ist weg.
Also entweder
ist
tatsächlich der Zug verunglückt.
Ja.
Oder ihm ist was... Also ich glaube auch, ihm ist was passiert, er kommt nicht mehr wieder. Und dann geht's voll los.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, da ist es richtig die Kacke am Dampfen.
Weil dann auch niemand... Ach nee, der Imbit ist ja trotzdem noch da. Ja, dann gibt's wahrscheinlich hier einen Kampf drum, wer Erster wird. Also wer die Führung übernimmt.
Wer der neue Anführer wird, ja.
Genau.
Aber ja, das hat man dann sehen. Jetzt sind wir gerade noch bei der Großmutter, die davon erzählt, dass sie noch nie in der Stadt war. Und dass sie das eigentlich auch gar nicht will. So, das.
Ja, also inzwischen.
Was soll es da schon für sie geben? Und ja, habe ich auch überlegt, ob sie sich das auch selber einredet.
Auf jeden Fall redet sie sich das gerade selber ein.
Dass sie da. Sie wünscht sogar ihre einzige Narrheit, dass sie da weg wollte, sondern. Ja, sie war mal jung.
Ja.
Und das ist jetzt nicht mehr. Und fragt dann, ob es ihm sonderbar vorkommt. Und sagt er, nö, gar nicht.
Ja. Mir schon.
Mir kommt es schon sonderbar vor.
Ja, dass sie mal jung war, ja.
Und dann klopft's an der Tür und es kommt die Miss Piggott rein. Und ja, die wird ein bisschen zu sau gemacht, weil was will die hier? Sie hat gerade Besuch.
Und ziemlich
sie verbringen aus. Eine sehr vergnügliche Zeit miteinander. Und dann kommt sie eben rein und dann sieht sie nämlich aus wie
Kraut und
Sau, Rüben. Die ist nämlich komplett zerzaust und hat Schmierflecken im Gesicht und eine Schlittwunde auf der Stirn. Und ich sag, wie können sie es wagen? Und ja, dann sagt sie, ja, das sind halt einfach gerade die Umstände und sie hat es als ihre Pflicht empfunden, dass sie sofort kommen muss und zieht dann den Klott und ruft dann auch noch aus, oh Gott, sie sind ja hier, sie persönlich, oh Gott.
Das fand ich komisch. Und warum? Also, man weiß ja nicht, was sie ihr sagt, aber warum reagiert sie gerade so auf Klott?
Ja, ich glaube wegen Lucy. Lucy hat dir doch erzählt, dass sie mit ihm geküsst hat.
Ach so, stimmt. Ja. Stimmt.
Und deswegen, ich glaube, dass sie deswegen das auch jetzt mit dem Wissen, dass die Lucy ja sogar nicht mal eine Ironmonger ist.
Das noch schlimmer ist, stimmt.
Das ja noch schlimmer ist und deswegen muss es jetzt erzählen. Und ja, die Großmutter sagt dann, okay, hier, erzähl's mir. Und die Miss Piggott geht eben auf die Knie vor der Großmutter und flüstert ihr ins Ohr und man hört quasi nur die Reaktion immer von der Großmutter. Man kann sich dann so ein bisschen ja.
Teilweise, denken. Aber nicht alles, oder?
Ja, teilweise kann man sich denken, was er erzählt, eben das mit der Zusammenrottung, dass sie sehr groß ist. Und sie sagt dann denen aus der Stadt, dass es sie vier teilen lassen wird, wenn sie es nicht schaffen, die aufzulösen. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Dann eben erzählt sie, dass der Tummis verschwunden ist und allein raus ist bei dem Sturm.
Ja.
Und dann erzählt sie eben von einer Un-Ironmonger, die da aufgetaucht ist. Und dann eben Ico und Eilish.
Ja, das sind.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, aber jetzt wissen wir es am Schluss dann. Das sind die Eltern von Tummis.
Stimmt. Ich hab gedacht, da beim Lesen kann man dann das bekannt war, aber jetzt stimmt. Klar, deswegen.
Ja.
Wahrscheinlich dann das Geburtsobjekt. Sie haben es. Ja okay.
Ich denke mal auch, das geht ums Geburtsobjekt, ja.
Dann gibt's noch eben noch was. Und dann, nein, das kann nicht sein. Und dann, wie konnte das passieren unter uns? Sie hat was von unseren eigenen. Wer? Er,
yeah.
Also hier der Klott wahrscheinlich, der sie geküsst hat. Und sie haben was gemacht und ja, dann spricht sie von Es.
Ich denke mal, Lucy, ja.
Das ist Lucy, ja, die nämlich verschwunden ist. Es muss gefunden werden, es muss gefangen werden und es muss getötet werden.
Ja. Yeah.
Und jetzt ist weder die Zusammenrottung noch der Sturm
wichtig,
sondern dieses Ding muss gefangen und getötet werden auf der Stelle. Und die Piggott darf der Großmutter nicht mehr unter die Augen treten, bevor das erledigt ist, sonst lässt es sie bleichen wie ein Blatt Papier.
Das ist ja so krass.
Und sie Lauge trinken.
Diese Frau ist einfach so krass.
Ja, sagt dann, dass der Beteiligte, dieser André, um den kümmert sie sich persönlich.
Das ist der Klott, oder?
Und ja, genau. Also eben von dem, was sie dann auch erzählt und wie sie dann mit ihm spricht,
ja.
Ist es, glaube ich, so das.
Ja, und dann wird sie weggeschickt.
Ja, dann wird die Piggott rausgeschickt und bekommt noch ein Unfähig hinterher geschrien. Und ja, Der Klotz hat eben mitbekommen, dass sie von Tummis geredet hat und fragt danach. Und sie sagt, ja, kümmere dich da nicht drum. Und er sagt, ich hoffe sehr, dass er auch bald seine langen Hosen bekommt. Und sagt, ja, mach dir da keine Gedanken.
Das ist gemein,
und, dass sie ihm das sagt. Sie, ja, finde ich auch. Dass sie ihn dann auch so ins offene Messer laufen lässt.
Ja, ja.
Aber, ja, er hat dann auch das Gefühl, dass es sich in seinen Kopf reinguckt und Informationen sammelt und sie eben so forsch anguckt und abwägt und dann fragt sie eben, was er in der Stadt tun wird und dann sagt er, ich weiß es nicht, alles, was Großvater von mir verlangt. Und sagt er, das ist endlich mal eine gute Antwort, weil er ist nämlich ein Ironmonger und er wird sich auch, sie verlässt sich drauf, dass er sich wie einer benehmen wird und er muss die Familie stolz machen und er kann das ja, er hat das Zeug dazu, auch wenn er es noch verbirgt. Und auch um seine Mutter willen muss er eben bedeutender Ironmonger werden, weil er hat ja eben dieses krasse Ironmonger-Adelblut. Hat die perfekte Abstammung, noch krasser als hier wie heißen sie, die Sachsen, Coburg und Gotha haben, nicht mal die haben so einen krassen Stamm.
Ja. Und das Königshaus ist nicht mehr so geil wie wir.
Ja. Und er hat die Begabung und eben lullt ihn da so ein bisschen ein, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Und ja, er kann seine Herkunft eben nicht entrinnen. Es kann es nicht mal versuchen, weil es wird sich alles aufbäumen in ihm und sich gegen ihn wenden und sein Körper wird faulen und verwesen, weil es ist schon mal passiert. Dem sind die Beine abgefault bei lebendigem Leib, dem Ironmonger, der sich gegen seine Familie gestellt hat. Und im Blut sind große Geheimnisse verborgen, im Ironmonger-Blut. Unergründliche Rätsel und man kann ihm nicht entrinnen. Und dann fragt sie ihn eben, warum er ein Stöpsel oder ob er weiß, warum er ein Stöpsel bekommen hat von ihr. Und sagt dann, ja, das du hast ein großes Schicksal auf deinen Schultern und du hast einen ganz besonderen Zugang zu Dingen. Und es gibt immer einen pro Generation mit dieser Gabe. Und ja, es gibt eben viele, die sie vernichten würden. Und sie hätte ihn am liebsten ertränkt bei seiner Geburt.
Ja, die
für das, was er ihr angetan hat.
Diese Frau.
Also weißt du, oh. Aber Ambit wollte es eben nicht zulassen und deswegen durfte er noch weiterleben. Und ja, ist zwar gewachsen, aber wenn auch schief. Und er hat den Stöpsel, weil er zwei Dinge tun soll. Er soll darüber wachen, bilden, dass sie unter sich bleiben und dass sie in Zukunft sich leben. Und er soll eine Barriere bilden zwischen den Ironmongers und dem Abfluss. Oder eben er öffnet den Abfluss und dann wird das sehr
untergehen lassen.
Lässt er sie fallen und lässt sie untergehen und davon spülen und sie alle auslöschen. Und ja, Klot bekommt dann auch das Gefühl, dass die Uhren noch lauter geworden sind. Und ja, sie sagt, das Ende einer solchen Familie herbeizuführen ist was Schreckliches. Und er würde seine eigene Mutter mit in den Abgrund ziehen und seinen Vater, seine Tanten und Onkel und wird sie alle ins Nichts befördern und sie dem Verderben preisgeben. Also sie sagt ihm schon, dass er die Vernichtung über sie bringen
würde. Dass er die Familie umbringen würde, praktisch, mehr oder weniger.
Ja.
Ja.
Und sie sagt ihm, er soll den Stöpsel nicht ziehen. Und er sagt, nee, werde ich nicht. Und du willst aber, nee, doch, nein, will ich nicht. Und du wirst deiner eigenen Familie das antun, nee, nee. Und dann will sie wieder, dass er sie küsst.
Ja. Yeah.
Und
sie manipuliert ihn gerade von vorne bis hinten, das ist so schrecklich.
Ja, total. Total. Dann packt sie ihn, hält ihn fest und sagt, lass uns nicht im Stich. Liebst du mich, Kind? Ja, Granny. Also auch wieder dieses, ja, du liebst mich doch und du musst es doch für mich und die Familie und bla. Und dann sagt er eben, ich verspreche und dann, du versprichst, alles klar, das ist ja toll, oh, super. Hier ein Versprechen, hier in dem Zimmer vor meiner marmornden Kaminumrandung, in dem deine eigene Mutter, vor dem man deine eigene Mutter gespielt hat, das muss ja dann und
ein feierliches
Gelöbnis. Er muss es sogar schwören.
In den Schwörter.
Genau, und dann schwört er und dann lässt sie seine Hand wieder los und darf zurück aufs Sofa und ja, der Sturm wird immer schlimmer oder hat er auf jeden Fall das Gefühl oder weiß nicht, ob sein Herz ist, das so laut schlägt und rast. Und Ja, er sagt auch, während er den Schwur abgelegt hat, war es ihm auch sehr anstrengend gewesen. Er ist ein Ironmonger, ein wahrer Ironmonger, und das war sich immer bewusst. Und ja, fragt sich dann aber auch, warum sie so extrem eben gebohrt hat und ihn so eingeschüchtert hat und so viele Worte auf ihn herabprasseln lassen. Und als würde sie wissen, dass er zweifelt, weil er hat gezweifelt. Er hat eben die Angst um James Henry und seine Gefühle für Lucy.
Lucy
Bernard. Und ja, hat eben das Gefühl, der Großmutter, der ist, bleibt einfach nichts verborgen. Und er muss das alles ablegen und erwachsen werden. Und er hat jetzt lange Hosen und er wird in die Stadt fahren und beschließt dann doch nicht ins Sofazimmer zu gehen und Lucy zu treffen, weil das ist nicht richtig. Und ja, beschließt dann eben, dass er es nicht macht. Und sagt eben, er wird es gut machen. Und dann kriegt er ein kleines Abschiedsgeschenk von der Großmutter. Und da hatte ich gern kurz den Gedanken, auch wenn er im Endeffekt vollkommen unlogisch war, weil er sich das alles schon erfahren hat, dass es die Streichholzschachtel von der Lucy
ist. Ja, stimmt, das wäre krass
gewesen. Das wäre auch ziemlich krass. Aber nee, war es ja nicht, weil die Großmutter hat erst gerade eben davon der Lucy erfahren. Es ist keine Streichholzschachtel, es ist ein kleiner silberner Handspiegel mit einer Inschrift, damit ich immer weiß, wer ich bin.
Und die schreit dann an die Inschrift, die ist nämlich groß geschrieben.
Ja, die ist in Caps. Oder sie ist der Tod.
Oder sie ist der Tod, ja. Genau. Und dann davor gehen.
Und dann sagt er, ja, cool, danke, tschüss.
Ja.
Und sie, wow, so ungeduldig, deine alte Großmutter zu verlassen. Aber ja, so ist's halt. Und als er dann quasi schon auf dem Weg zur Tür ist und raus ist, ruft sie ihm noch zu, dass sie ihn liebt. Und dann sagt eben das auch, musste sie mich für immer an Ironmonger Besitz nageln. Ja, das musste sie.
Also wohl. Er weiß also schon, was sie tut eigentlich.
Ja, er hat es schon durchschaut ein bisschen. Aber er sagt dann eben auch, ich liebe dich auch, Granny. Und sie schenkt ihm so ein freundliches Lächeln, dass er kurz vergisst, was er eigentlich für eine Frau ist. Und das muss er für eine herzensgute Frau halten kann, die so liebenswert und gebrechlich ist. Und nicht die unversöhnliche, unerbittliche, grimmige, über Menschenleben herrschende.
Das ist ja auch so, was sich so durchzieht. Ich meine, das hat im Imbit hatte das. Und der, wie heißt der? Sturbridge, wie heißt der? Der Butler. Da hat die Lucy ja mal kurzzeitig gedacht, dass sie immer so diese zwei Gesichter haben. Der Itwit, genau.
Ja, Itwit hat das ja auch.
Ja.
Und
ja, dann fragt er nochmal nach dem Zug, der immer noch nicht da ist.
Den Pförtner.
Ja.
Und er sagt, nee, der ist nicht gekommen. Das ist echt sehr spät. Und er fragt eben, ob viel Schaden entstanden ist. Und dann ja, auf den Dachböden. Da sollte man es lieber nicht mehr sein. Da hat es mächtig gepoltert. Und es kam sogar Staub und Schmutz sogar die Haupttreppe runter.
Es gibt auch einen Riss in der Decke.
Ein Riss in der Decke, der nicht sehr groß ist. Und wahrscheinlich nichts, wo ich mich Sorgen machen müsste. Aber und fragt danach noch der Zusammenrottung, die wurde noch nicht gefasst.
Da habe ich gesagt, wollte da jetzt Informationen rauskriegen, weil er hat ja eigentlich keine Ahnung, oder? Also ich meine, klar, er wurde von was verfolgt, aber an sich hat er ja von der Zusammenrottung und was es ist, keine Ahnung, oder?
Nee, ich glaube, das war das, was er von der Großmutter aufgeschnappt
hat. Genau, da hat er jetzt so irgendwie nach Informationen ohne es sich zu verraten, weil er ist ja jetzt erwachsen.
Ja, genau so. Genau so. Ah, ich habe gehört, es soll eine Zusammenrottung gegeben haben.
Ja.
Und er sagt, ja, aber wurde nicht gefasst.
Aber die Ratten sind schon vorbeigekommen. Das fand ich auch krass. Die 12 Minuten lang sind Ratten vorbeigekommen, weil die verlassen gerade mehr oder weniger das sinkende Schiff, weil die fühlen sich in dem Haus nicht mehr sicher. Die gehen lieber in die Müllberge raus.
Die gehen lieber in die Müllberge, ja.
Ja.
Und das riskieren sie lieber, als hier drin zu ersticken.
Ja.
Und
ja, man soll nicht in die Dachböden genau gehen, nicht in die oberen Stockwerke und nicht zum Ostflügel und
auch nicht nach unten. Und deswegen bleibt eben der Pförtner, sagt, er bleibt genau da, wo er ist, in der Mitte vom Haus, wo soll er hin? Und er sagt, er weiß es nicht. Und dann ja, nicht hier bleiben und auch nicht ziellos umherlaufen, weil
also er
schickt sich eben nicht für
Klott weiß nicht, wo er hin will. Ja.
Ja, genau, ja. Und er sagt dann, ja, ich gehe, glaube ich, zum Tummis.
Ja. Yeah.
Weil ich muss mich ja noch von ihm verabschieden und verabschiedet sich dann eben auch vom Pförtner. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Unterkapitel, mein Freund Tummis. Und ja, es ist mehr Betrieb im Haus als sonst.
Oder vor Tummis. Und vor Tummis Wohnung ist mehr Betrieb. Vor allem
beim... Ja, es sagt, im Haus herrschte mehr Betrieb als sonst. Und aber eben bei Tummis, eben da, eben, wo Tummis mit seiner Familie wohnt, ist eben sehr viel los. Und die Tanten und Onkel machen ernste Gesichter. Und ja, der Sturm hat wohl einen Regen hereingetrieben. Und um die Tür von Tummis Wohnung hat sich sogar eine sichtbare Pfütze gebildet. Und da sind alle am Eingang. Und Ico und Eilish, genau, da sind sie ja wieder. Yeah. Und eben ein paar Cousinen und Geschwister. Und ja, er fragt sich, was die ganze Aufregung zu bedeuten hat und überlegt dann, ja, Tummis hat wohl auch seine langen Hosen
die bekommen. Die einzige logische Erklärung ist, dass Tummis auch seine Hosen hat.
Ja, und ja, da möchte ihm dann eben gratulieren und freut sich, dass sie zusammen das haben. Und ihm wird dann gesagt, hey, nee, du bist voll fehl am Platz hier gerade. Und er sagt, hey, ich will ihn doch einfach nur besuchen, ich will ihm gratulieren. Nee, geht nicht, verschwinde. Und aber ich habe doch auch lange Hosen. Und dann, oh ja, okay, dann kannst du dich doch nicht so einfach wegschicken lassen, aber... Nicht jetzt, bitte. Und er will ihm doch nur alles Gute wünschen und ja, kommt dann raus, dass er eben.
Er will ihn dann einfach denkt, nur feierlich zunicken.
Ja. Und ich sag, hey, was für ein Anlass. Genau, wenn es schon einen feierlichen Anlass gibt, dann was für ein Anlass dort. Und dann, ja, ich von den langen Hosen. Und dann, nee, nix lange Hosen. Und dann, ja, hey, was ist dann gerade los? Und dann, ja, er ist verschwunden. Und er ist in den Müllbergen verschwunden im Sturm. Und ja, weil ihm erzählt wurde, er dürfe Ormelie nicht heiraten. Das hat ihm Morkus erzählt.
So ein Arsch.
Obwohl es nicht stimmt. Und dann hat er noch erfahren, dass eben der Klotz seine langen Hosen bekommen hat und dann ist schon gegangen. Angezogen, singend.
Ja. Yeah.
Und in die Müllberge und sie haben ihn unter sich begraben. Und... Ja, er soll es die engsten Angehörigen es allein lassen, weil das ist so Tradition, dass nur der engste Familienkreis in so einem Fall und sie werden den Wasserhahn an dem ihn zustehenden Ort bringen.
Ja. Yeah.
Weil den hat man wenigstens gefunden, den hat irgendein Eiermonger-Dienstmädchen
gerettet.
Zurückgebracht, die versucht hat, ihm zu helfen. Und wenigstens das Geburtsobjekt ist ein Trost und ja. Und da sitzen sie eben mit dem Wasserhahn in der Hand und sie gehen zur Marmorhalle und da bekommt er eben seinen Platz auf dem Regalbrett ab und leider nur im Kleinen.
Ja.
In der kleinen Vitrine. Und dann sagt Klott eben, ja, ich werde Morkus umbringen. Und dann sagt doch sowas nicht. Und dann, was wird er wohl für eine Strafe kriegen? Sagt sie, ja, was bekommt er denn je für eine Strafe? Und außerdem ist er ja nicht allein schuld dran, der Morkus, sondern Tummis ist ja selber raus in Sturm.
Ja.
Genau, und dann sagt sie eben das mit der kleinen Vitrine.
Yeah.
Und ja, er soll es gehen. Und dann fällt ihm ein, hey, Moment mal, ich würde gern den Wasserhahn in die Hand nehmen. Und ja, das ist auch wohl bei den Ironmongers eine sehr...
Ein
Tabu, weil es anstand, dass man eben die Verstorbenen dem Geburtsobjekt der Familie und den trauenden Familie dürfen das Geburtsobjekt haben. Und ja... Er rennt aber hin und schnappt sich das schon und hofft, dass er ihn hört und er soll reden und soll sich hören und es sagt nichts und er weiß doch, dass er reden kann, die Hillary Evelyn Wayward Jackson oder der Hillary.
Der Hillary, ja.
Evelyn Wayward Jackson, das haben wir ja.
Ward Jackson. Du machst Wayward.
Wayward. Ah. Wayward Son.
Ja.
Aber er hört's nicht. Und ja.
Tummis ist tot.
Tippt ihn zurück. Und er sagt: Oh, Tante Eilish, es ist nur noch ein Wasserhahn. Tummis ist tot.
Yeah.
Und dann kommen wir zum letzten Unterkapitel. Eine Maschine in mir. Und ja. das Haus ist vom Sturm erfüllt und von Trauer und von Schuldgefühlen. Das war immer, wenn ein Eiermonger in den Müllbergen vermisst wird, ist das so. Und ja, es war sein Versäumnis. Thomas ist tot. Und die Person, die einmal Hillary Evelyn Ward Jackson war,
ist auch
und
tot.
Und Emil sagt, er hat sich nie gewünscht, die Namen zu hören. Und er hat nie darum gebeten. Und er hat es gehasst. Und es war ihm zuwider. Und er wäre ganz so wie alle anderen gewesen. Und ja, jetzt weiß er auch noch, was es da zu bedeuten hat. Und jetzt weiß er auch, dass Thomas tot ist. Und er will hoffen, aber er wird nicht kommen, er wird nicht zurückkommen. Er weiß, dass es nicht geht. Und der Sturm ist sogar so laut, dass ihm es sogar in seinen Kopf dringt und darin sich festsetzt und seine Gedanken durcheinander wirbelt. Und ja, eben, manche gingen schnell fliegen die Mauern, gegen die Fenster und
er belegt sich noch, dass er doch wieder Morkus umbringen will.
Morkus umbringt, ja. Und das wäre vielleicht sogar eine gute Tat. Und dann geht er eben nach Hause und ist in seinem kleinen Zimmer und alles ist falsch und er ist tief verletzt und er hat sich am liebsten das Herz aus dem Leib gerissen und dann verlier nicht die Beherrschung, denk an deine langen Hosen. Ja.
Aber er hasst seine langen Hosen.
Sich selbst und seine langen Hosen kann er nicht ausstehen. Er hasst sie und ja, kurz davor ist er eben auch, das Fenster einzuschlagen und den Sturm reinzulassen und überlegt dann, wie es denn der Ormeli jetzt gehen mag, der Armen. Und was wollen sie jetzt tun ohne Thomas? Und was soll er nur tun ohne Thomas, der es ihm sagt, wer ist er denn ohne Thomas? Und da fällt ihm eben der Spiegel nochmal ein.
Ja, er sagt immer, aber auch, er war doch mein Thomas, meine und Ormelis Thomas.
Mhm.
Ja, und dann kommt der Spiegel.
Und damit ich immer weiß, wer ich bin, schreit er uns an. Er sagte, danke, Granny, ich weiß es wieder. Ich hatte es einen Moment vergessen. Irgendwo in mir gibt es eine Maschine, die sich aufheizt, die dampft. Aus mir kommt Dampf heraus. Ich glaube, jetzt hat er gecheckt wieder, dass er...
Jetzt geht er doch zu Lucy Pennant.
Glaub auch.
Der hat gerade beschlossen, dass er kein lange Hosenklott ist. Er hat gerade beschlossen, dass er ein kurze Hosenklott ist.
Mhm. Und dass er sich nicht...
dass sie jetzt auf Morkus losgeht.
Ja, da bin ich auch mal gespannt.
Ja. Ja, das nächste Kapitel heißt ja auch Morkus Gegenstand.
Präfekt Morkus Eilmonger und der unerwünschte Roland Collins. Ach, stimmt, Morkus Gegenstand, ja. 20. Kapitel nächste Woche wird wieder ein Kapitel Folge.
Die nächsten zwei Kapitel werden ein
Kapitel Folge. Oh Gott, das wird auch wieder.
Und das letzte... Yeah. Also wir haben jetzt noch 3 Folgen bis zum Schluss.
Genau, die letzten Kapitel machen wir alle zusammen.
Hä?
Hm?
Also wir haben jetzt noch die letzten 2 Kapitel, oder 3 sind es dann. Wir haben jetzt noch 2 große Kapitel und dann noch ein Kapitel zum Schluss. Also eine Folge zum Schluss. Nee.
Ja, genau. Es sind ja,
ja
mehrere Kapitel.
Genau. Ja, Kapitel ja, 22 krass. Bis Schluss, Abschluss, das ist alles eine Folge. Ja, noch 3-mal. Hui. Ja. Dann müssen wir uns ab nächste Woche machen, sag mal, wie es weitergehen könnte, gell?
Genau, da werden wir euch Vorschläge machen und Waldo muss entscheiden.
Ja, darf, kann,
wie's will. Weitergeht. Muss.
Muss. Ansonsten müsst ihr halt damit leben, was wir entscheiden.
Genau.
Und du, Waldo, musst es dann. Ja. Gut, das war ein interessantes Kapitel, aber irgendwie fand ich das diesmal ein bisschen anstrengend. Also vielleicht auch dadurch, dass ich's
dass wir so im Stress lesen mussten.
So im Stress, weil ich muss ehrlich zugeben, also das war so, ich hatte heute Zeit. Wirklich, ich hatte Zeit. Ich kam heim. Ich habe eine Stunde früher Feierabend gehabt, habe noch gegessen, ja, nachher die Folge, aber alles gut, ich habe ja Zeit, bin da, hock da, mach da und dann so eine Viertelstunde vorher, ja, jetzt bereite ich mal alles vor Und dann so, und dann kommt das Kapitel und das besprechen wir dann und dann so, scheiße, das Kapitel, ich habe das Kapitel noch gar nicht gelesen. Und dann hab dann gedacht, ja, aber eine Viertelstunde habe ich ja noch Zeit. Und dann fange ich an, dieses Kapitel zu lesen. Und es ist einfach unendlich lang gewesen.
Ja, also, bei mir war es so, ich dachte so, ah ja, gut, ich kann mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir haben ja eh schon gesagt, dass wir uns ein bisschen später treffen heute. Und dann dachte ich, ah ja, gucke ich jetzt noch ein Video an. Dann dachte ich, nee, komm, jetzt lese ich schnell das Kapitel. Und dann habe ich das durch und dann kann ich es noch die restliche Zeit von nutzen, um ein Video zu gucken oder sowas. Und ich habe, also um 7:30 wollten wir uns treffen. Ich habe um 7:10 angefangen zu lesen. Ja. Und um 7:30 gucke ich auf die Uhr, denkst du, oh krass, guck aufs Kapitel und denkst so, ich habe gerade mal die Hälfte gelesen. In fast einer Dreiviertelstunde.
Ja. Also das war echt krass, ja. Und vielleicht also, war es deswegen ein bisschen genervt, aber ich glaube auch so, die Oma mal ist einfach. Also die ist.
Ja,
also wir haben ja viele Arschlöcher in diesem Buch, aber die ist irgendwie nochmal eine eigene Hausnummer. Die ist ein nerviges Arschloch. Obwohl sie tatsächlich am meisten Gründe für ihr Verhalten hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm. Ja.
So, ich meine.
Durch das Wiese da so eingesperrt ist und so.
Sie ist da eingesperrt, sie hat ihr Kind verloren.
Ihre Tochter verloren.
Und schiebt es halt aus lauter Kummer auf ihren Enkel, der ja ein wenigsten dafür kann. Und sie ist einfach sehr verbittert, diese Frau. Vielleicht war es deswegen so anstrengend.
Das vielleicht, und aber auch, finde ich, im Großen und Ganzen haben wir es gerade nicht wirklich viel mehr erfahren.
Ja, das stimmt. Also eigentlich ging es jetzt nur darum, dass der Klotz die Entscheidung trifft, gegen seine Familie zu, also denke ich jetzt mal, gegen seine Familie zu arbeiten. Ja.
Aber wir haben jetzt nicht so einen großen Erkenntnisgewinn, wie es die Kapitel davor.
Ja, das stimmt. Es ist nicht wirklich viel passiert in dem Sinn. Ja.
Ja. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann dass sich dadurch ein bisschen gezogen hat.
Und das auch dieser Teil, auch
vom Gefühl
wo her. Wo man nicht, also wo man nur die Unterhaltung, die einseitige Unterhaltung hört und praktisch immer nur die Antworten von der Oma, die fand ich auch anstrengend.
Ja, klar ist so interessant, wo man sich dann so zusammenreiben muss, was ist damit gemeint und was bedeutet das und so. Aber ja. Ich meine, gibt schon genug Geheimnisse in diesem blöden
Buch. Ja.
Die wir noch aufdecken müssen.
Ja.
Und so viel Platz ist dafür gar nicht mehr. Ich befürchte ja, dass es alles erst in späteren Büchern passieren
wird. Das ist, das kann schon sein. Aber ja, wir werden sehen. Gut.
Denke ich doch auch.
Dann würde ich mal sagen, Namaste.
Namari.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüssi.